Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Heute mit Blick nach Budapest, in die Türkei und ins Literaturhaus Klütz. Dort fand nämlich heute Abend eine Diskussion zum geteilten und wiedervereinigten Deutschland statt. Shiget ist noch immer eines der größten europäischen Musikfestivals. Wir fragen, wie entwickelt es sich jetzt, wo Ungarn eine neue Regierung hat, und ringen um den unabhängigen Journalismus in der Türkei, nachdem der Fernsehsender Tele 1 stillgelegt wurde, machen die Journalisten im Internet einfach weiter als Tele 2. Und wir setzen natürlich unsere Sommerserie Kultur ohne Kohle fort. Vor bald schon einem Jahr hat das Literaturhaus Klütz in Mecklenburg-Vorpommern so eine richtige Feuilleton-Debatte ausgelöst, als es nämlich den Publizisten Michel Friedmann ausgeladen hat. Das Haus, das den Nachlass von Uwe Jonsson verwaltet, stand plötzlich im Verruf, wurde mehrere Wochen ganz geschlossen und es gab auch Rücktritte. Anfang Juni trat Barbara Heine ihren Posten als neue Leiterin des Literaturhauses an und heute Abend fand dort eine Podiumsdiskussion statt, die sich mit dem gestrigen Jahrestag des Mauerbaus beschäftigte. Unser Korrespondent in Mecklenburg-Vorpommern, Heinrich Pfeiffer, war für Fazit mit dabei. Damals Teilung, heute Teilung, Fragezeichen, so war die Veranstaltung betitelt. Heinrich, wer diskutierte denn da und gab es so einen speziellen Fokus?
Na, es war eine Kooperation des Literaturhauses und mit dem Grenzhus Schlagsdorf und dessen Leiter Andreas Wagner hat zwei Zeitzeugen mitgebracht und sie interviewt. Und besonders waren diese zwei Perspektiven, denn zum einen gab es eine Fluchtgeschichte, die von Harald Gallert, 1958 in Güstrow geboren, 1988 hat er seinen Fluchtversuch unternommen und der war auch erfolgreich. Er hat sich einfach in diesem System gefragt, wieso kann er da nicht rüberfahren, ja, über diese Grenze, hat sich dann mit anderen in Güstrow organisiert. Und dieses Leben ohne Freiheit, das könne nicht seine Zukunft sein, so hat er das beschrieben. Und warum verbietet man ihm so seinen Lebensweg, ja? Und in der Nähe des Schalsees ist Harald Gallert dann mit drei Mitstreitern über die Grenze geklettert und er hat hier heute beschrieben, mit welcher Leiter das gelungen ist.
Das war wie so ein U gebaut. Und das konnte man in der Mitte auseinanderschrauben. Also das waren drei Teile. Dann haben wir praktisch die Leiter rangestellt, mit zwei Mann oder mit drei Mann, dann rüberklappen lassen, dass wir den Signalzaun, den ich vor 10 Jahren selber auch gebaut hatte, daher kam auch die Maßlos halt weg. So, und dann, ja, jetzt haben wir dann praktisch den Signalzaun, aber der war nagelneu. Also der hat auch noch richtig nachbetrieben, auch mit diesem Unterbodenschutz.
Ja, da beschreibt er das, ne? Und es war eben, er sagt es ja auch selber, ein Zufall, dass er diesen Zaun selber vor 10 Jahre davor gebaut hatte. Und er ist bis heute überrascht, auch auf dem Podium hat er das mehrmals gesagt, dass Menschen diese Geschichten interessieren. Und also man hatte auch so das Gefühl, er würde sich niemals in den Mittelpunkt drängen. Und ihm gegenüber saß Rainer Polzer und der war selbst an der Grenze, nicht in Schlagsdorf, aber in der Nähe stationiert. Also hier saßen sich Verfolgter und Verfolger gegenüber.
Mhm. Und gab es da eine Spannung zwischen denen oder sind die so mehrere Jahrzehnte nach dem Mauerfall ganz entspannt miteinander?
Sie waren heute auf jeden Fall entspannt und Rainer Polzer hatte natürlich auch eine ganz andere DDR erlebt als Harald Gallert, der also erfolgreich geflohen war. Polzer, der ist in einer Offiziersfamilie aufgewachsen, der beschreibt dies als behütet und sowieso gehörte zu denen, die viel Glück hatten in der DDR und eher nicht mit dem Unrechtsstaat konfrontiert waren. Und er schoss auch in den 2 Jahren, als er an der Grenze stationiert war, nie auf eine Person. Er wurde nach seiner Zeit dann an der Grenze Journalist in der DDR. Und zur Wende hatte er schlaflose Nächte. Da hat sie ihn sozusagen diese Grenzerfahrung auch wieder eingeholt. Gerade weil er über seine eigene Verantwortung damals dann viel nachgedacht hat.
Natürlich hatte ich Angst, was meinen Beruf angeht, was meinen Job angeht. Und wenn meine kleine Tochter war 2 Jahre und wenn die Demo um den Pfaffenteich rumging, dann saß die in ihrem Stühlchen und rief immer Gorbi, Gorbi, Gorbi. Es war alles neu, aber ich habe so viel Arbeit gehabt. Mhm. Ich habe wirklich am Tag über 20 Stunden gearbeitet. Wir waren bei allen Demonstrationen, wir haben Foren gemacht.
Also da beschreibt er den DDR-Rundfunk und wie er dann zur Wendezeit, also 89, 90, das neue Forum auch begleitet hat. Und Polzer ist dann ab 91 ungefähr beim NDR gewesen bis 2000, 20.
So. War das auch ein Abend, der sich mit einem möglicherweise veränderten Umgang mit der Geschichte der Teilung beschäftigt hat?
Ja, auf jeden Fall. Und dazu hat vor allem der Leiter der Gedenkstätte des Grenzhuses, Andreas Wagner, was gesagt. Für ihn ist es wichtig, so Impulse zu geben. Ja, also bei solchen Veranstaltungen, aber natürlich auch in seiner Arbeit im Grenzhus. Die Fragen um Grenzen heute und damals, die ändern sich ständig, sei es durch neue Fluchtbewegungen heute oder auch durch ein verklärtes Bild auf den Unrechtsstaat DDR. Und Andreas Wagner hat betont, wie ja diese historische Realität, um die es geht, die hat er abzubilden. Also wie wurde an der Grenze überwacht? Wie wurden dort Menschenrechte verletzt? Und welche Rolle spielte das auch für den Machterhalt in der DDR?
Menschen machen Unterschiedliches daraus. Und das ist sozusagen der Diskussionsraum, der Gesprächsraum, wo aber eben auch unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen müssen. Deswegen also ist es schon wichtig, also demokratische Verhältnisse hochzuhalten und eine Pluralität auch hochzuhalten, damit es also auch zu dieser Konfrontation mit unterschiedlichen Auffassungen kommen kann und das Gespräch dann aber auch geführt wird.
Und er betont, dass die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern einfach das Wichtigste sei. Und doch gibt es auch Bereiche, die dann herausfallen. Also gerade in der Jugend, das sind dann in Mecklenburg-Vorpommern die Regionalschulen oder in Schleswig-Holstein die Gemeinschaftsschulen. Die kommen sehr selten in seine Gedenkstätte. Und das ist auch ein Zeichen des ungleichen Schulsystems. Und das ist für Wagner verantwortlich, dass einfach nicht alle alles mitbekommen.
Mhm. Was war das denn für ein Abend heute? Wer sitzt da im Publikum? Sind da auch unterschiedliche Generationen, die aufeinandertreffen oder polarisierende Meinungen?
Ja, also ich war der Jüngste, kann ich sagen. Ich glaube, aus meiner Generation, also ich bin jetzt Ende 20, war niemand dort. Vom Sehen haben wahrscheinlich alle reale Bezüge zur DDR gehabt, wenn sie dann aus dem Osten kamen. Ich habe natürlich nicht mit allen gesprochen, waren ungefähr so 40, 50 Menschen da. Das waren Menschen, die nur einige Jahre oder Jahrzehnte die DDR erlebt haben, zum Beispiel Heike Lorenz. Sie ist selbst im Osten aufgewachsen und sie ist so danach, ich habe mit ihr gesprochen länger, von ihrer Reaktion überrascht gewesen, also wie sehr sie manche Dinge aufgewühlt haben, auch wieder neu aufgewühlt haben. Und sie fand vor allen Dingen Rainer Polzer eben als ehemaligen Grenzsoldaten spannend und auch spannend, dass er sich da auf so ein Podium setzt.
Weil er aus einer ganz anderen Perspektive erzählt hat. Ich kenne wenig Menschen, die derartiges erlebt haben. Also die gesagt haben, es war alles fein für sie. Also kenne ich sehr wenig.
Auch bei den anderen im Publikum war das zu spüren. Und das war, man hat es auch allein gemerkt danach. Wir saßen so oben in Klütz im Literaturhaus und danach gingen wir noch raus auf den Innenhof dort. Und da wurde noch weiter gesprochen. Also es war klar, die Menschen hatten noch Bedarf, auch mit den Zeitzeugen dann nochmal ins Gespräch zu kommen.
Heinrich, jetzt schauen wir natürlich mit Interesse auf diesen Ort Klütz, weil er eben im September letzten Jahres diesen großen Streit ausgelöst hat um die Ausladung von Michel Friedmann. Haben die Veranstalter überhaupt noch Interesse daran, größere Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder ist das eher so ein Ort, der jetzt nicht mit sich selbst beschäftigt ist, aber, sag ich mal, den Ball flach hält?
Also Barbara Heine sagt, natürlich hat sie weiter noch Interesse an Aufmerksamkeit. Ja, sie ist ja die Nachfolge nach dem Friedmann-Streit. Die Klützerinnen und Klützer sind aber schon etwas mitgenommen von den Ereignissen im letzten Jahr. Das höre ich auch immer wieder. Und sie möchte natürlich irgendwie die Situation jetzt beruhigen. Nicht mehr mit der ganz spitzen politischen Akzentuierung, sondern eher in die Breite gehen. Und sie hat mir dazu Folgendes gesagt.
Wollen. Im Augenblick geht es mir wirklich um ein bisschen um bodenständige Arbeit nah an den Leuten. Aber ich habe überhaupt nichts gegen Prominentere. Das weiß man ja, wenn man ein bisschen meine Arbeit kennt, habe ich ja ein großes Netzwerk an auch sehr berühmten Leuten. Aber denen möchte ich auch gerne gute Themen anbieten. Also ich stehe nicht dafür, bei der Agentur anzurufen und zu sagen, ich will mal so und so kurz anheuern für Tausende von Euros, sondern es müssen Angebote sein, wo prominentere Leute auch was mit anfangen können inhaltlich.
Ja, so Barbara Heine, die neue Leitung vom Literaturhaus in Uwe Jonsson in Klütz.
Also doch so eine Art Erholungs-, Selbstfindungsphase, in der sich das Haus jetzt momentan anscheinend befindet.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es sich erholen wird, auch wenn natürlich heute noch immer über die Dinge, die damals passiert sind, geredet wird, auch am Rande dieser Veranstaltung. Es gibt ja auch einen neuen Bürgermeister und Barbara Heine ist auch als neue Leitung des Literaturhauses eben ja in der Folge gekommen. Und sie betont aber auch, dass Hysterie eben das Falsche sei, weil sie Leute in den Wahnsinn treibe, so hat Heine mir das heute gesagt. Und das soll sich auch in ihrem Programm widerspiegeln, gerade jetzt kurz vor der Landtagswahl und eben kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt und hier Berlin. Das sei einfach besonders wichtig.
Unser Landeskorrespondent in Mecklenburg-Vorpommern, Heinrich Pfeiffer, über einen Diskussionsabend im Literaturhaus Klütz zum Tag des Mauerbaus am 13. September. Im österreichischen Kurort Bad Ischl findet momentan wieder das größte Operettenfestival Europas statt. Der Vogelhändler, Madame Pompadour, Gräfin Marisa, Wiener Blut, Frau Luna. Bei diesem Leha-Festival kommen die Smash-Hits der Operettenwelt auf die Bühne, aber eben auch immer mal spannende Raritäten. Und über eine solche Rarität sprechen wir jetzt. Der Göttergatte von Franz Leha, 1904 uraufgeführt und damals begeistert aufgenommen, diese humorvolle Neuerzählung einer Episode aus der griechischen Mythologie um Jupiter und seine Gemahlin Juno. Im Prinzip ist der Göttergatte nämlich eine Travestie von Kleists Amphitryon. Für uns mit heute Abend dabei war Jörn Florian Fuchs. Guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
Kleists Amphitryon ist eine Tragikomödie. Welche Elemente taugen denn jetzt zur Operette, die Leha daraus gemacht hat?
Ja, es bietet sich schon an, diesen Stoff einerseits ernst zu nehmen, also die treue Geschichte, dass eben ein Gott ins Menschenreich steigt und einfach seiner sexuellen Lust nachgeht und entsprechend jemand verführt. Und die Pointe in dieser Version hier ist, dass er aber seine eigene Frau, nämlich eben die Göttin Juno, verführt, die sich auch wiederum als Mensch verkleidet hat. Das ist sozusagen in ganz kurzer Form gesagt die Handlung, die hier erzählt wird. Es gibt dann noch einen Diener, der auch verdoppelt ist, was dann eben mit seiner Angebeteten auch noch zu Verwicklung und Verwirrung führt. Da merkt man schon, mit dem Tragischen hat man es hier nicht so ganz, sondern es ist wirklich eine Komödie und es ist im Stil ein bisschen von Jacques Offenbach. Ganz interessant, ist ja 1904 uraufgeführt, sagten sie schon. Ein Jahr später kam dann ein Stück von Leha namens Die lustige Witwe. Das ist ein Welterfolg, während der kurz zuvor uraufgeführte Göttergatte so ein bisschen verschwunden ist. Liegt auch daran, dass da Leha noch nicht so eine ganz eigene Klangsprache gefunden hat und es nicht ganz große Hits gibt, sondern dass eine Mischung ist eben. Er versucht sich an Offenbach und diesen französischen parodistischen Mythologien einerseits zu bedienen, andererseits so ein bisschen Wiener Schmelz reinzubringen. Und das ist eine, finde ich jetzt, interessante Mischung, aber nicht eine, finde ich, die jetzt irgendwie ja damals das Genre der Operette neu erfunden hat.
Das Ganze war heute Abend ja als sogenannte halbszenische Aufführung angekündigt. Ist das eine Sparmaßnahme? Es gibt doch eine Regie.
Ja, es gibt eine Regie. Das ist ein Sänger, nämlich Paul Schweinester, der das hier inszeniert hat, der auch viel Operette schon bereits gesungen hat. Und halbszenisch ist immer so eine Sache. Also wir haben das Orchester hier auf der Bühne, aber ringsherum wird gespielt. Es gibt Kulissen, ein ziemlich umfangreiches Bühnenbild, viele Szenenwechsel. Halbszenisch könnte man vielleicht auch sagen, weil es Theater auf dem Theater gibt. Der Intendant des Festivals hier, Thomas Enzinger, er spielt und ja, spielt eher, als dass er singt, den Meandros, denn im Stück gibt es ein Vorspiel. Und das Vorspiel ist ein Theaterdirektor, der verzweifelt auf der Suche nach einem Theaterstoff ist. Da war es sogar so, dass Leha selber sich auch in diese Rolle mal begeben hat und nun ist es also der Chef des Festivals Bad Ischl, der hier auftritt und der berichtet, es ist also ihm ein Sänger ausgefallen und so wird also mit dieser Art ein bisschen von Klamauk und ja, Theater auf dem Theater gespielt. Ich muss vorwegnehmen, dass das Stück musikalisch schon für mich jetzt interessant ist, einfach diese Entdeckung zu machen, dass aber Paul Schweinester vor allen Dingen einen Fehler gemacht hat. Er hat eine sehr moderne Textfassung erstellt, wo es dann Couplets gibt und die KI als Gefahr beschworen wird und das dann dermaßen derb und banal wird, dass das diesen Abend ziemlich zerhaut einfach von den Texten, die dann eben gesprochen und teilweise gesungen werden. Das fand ich schade und die Regie ist überhaupt so eine Hau-drauf-Aktion eigentlich. Also es ist ziemlich platt und das Stück würde mehr hergeben, wenn man den Humor ernst nimmt, aber es ein bisschen feiner eben macht und die Gags mit dem Florett vielleicht auch eher mal rüberbringt.
Hat das denn etwas mit dem Publikum des Festivals zu tun, dass man nach den groben Werkzeugen greift?
Es gibt ja so ein Wort, das Peter Rositschka, lange Intendant im benachbarten Salzburg, bei dem auch nicht ganz unwichtigen Festival, mal geprägt hat. Es gibt eben ein neugieriges und ein altgieriges Publikum, sagte er. Und natürlich wollte er eher das Neugierige bedienen. Ich würde nicht sagen, dass das hier ein altgieriges Publikum ist, aber es ist natürlich ein gigantischer Tourismusfaktor für Ischl und das Salzkammergut. Das heißt, die großen Stücke müssen präsentiert werden und nach Möglichkeit in Inszenierungen, die also jetzt nicht völlig revolutionär sind, also eine Ästhetik wie bei Barry Kosky, wie wir das kennen, hat man hier nicht. Aber ich habe immer wieder Lesarten gesehen, die doch etwas modernisieren und die Stücke ernst nehmen und manchmal sogar auch eine ziemlich heftige, auch trashige Ästhetik präsentiert haben. Das ging zumindest für mich in den letzten Jahren recht gut auf. Diesmal nicht so wirklich. Man hat das auch beim Publikum gemerkt. So ein ganz leichtes Murren während des Abends war schon da. Ich glaube einfach, da ist ein etwas hilfloser Sänger, der ein guter Sänger ist, der aber als Regisseur so ein bisschen überfordert war. Aber da kann man auch dazu sagen, geschenkt, das Stück selber mal zu erleben, das wird jetzt auch auf CD erscheinen, das ist auf jeden Fall gut, weil wir haben es einfach mit einem der bedeutendsten Operettenkomponisten zu tun, der ja auch nicht nur einfache Operette gemacht hat, sondern auch genreübergreifend gearbeitet hat. Und von daher bin ich immer ganz froh, so eine Rarität dann doch vor Ort mal zu erleben. Es war auch von Marius Burkert sehr, sehr gut dirigierter Abend. Es war auch überwiegend gut gesungen. Also da gibt's von meiner Seite aus überhaupt keinen Einwand.
Jetzt hören wir mal kurz rein, damit wir vielleicht ein bisschen verstehen, was dieses Frühwerk von Franz Leha ausmacht. Jörn Florian Fuchs, was haben wir da gerade gehört? Oder woran zeigt sich vielleicht schon an diesem kleinen Ausschnitt, dass es eben vielleicht noch nicht so der große Leha war, der dann in späteren Werken, wie Sie es ja auch gerade schon erwähnt haben, so zur Blüte kam?
Das ist Teil der Ouvertüre jetzt gewesen und man merkt daran einfach, dass er absolut auf Tempo, auf Farbe, dass er darauf gesetzt hat, dass er das weiß, dass er natürlich auch Wiener Walzer-Rhythmen etwa drin hat. Das funktioniert alles in diesem Stück. Aber dass eben das Genuine, also diese unglaublich tollen Hits einfach, die alle ansprechen, die man dann auch heute noch gerne in Wunschkonzerten im Radio hört oder bei Best-of-Veranstaltungen, aus Stücken wie Die lustige Witwe etwa und zahllosen anderen Werken dann auch später, Land des Lächelns nur zu nennen etwa, die auch übrigens dann ja inhaltlich nochmal einen gewissen Biss haben, wo es wirklich um, heute könnte man sagen, Kolonialismus etwa geht, bei Land des Lächelns zum Beispiel, dass das noch in diesem Stück einfach noch nicht da ist. Er hat auch eben parallel ja an der Witwe schon gearbeitet und da hat er, glaube ich, dann einfach gesagt, gut, ich habe jetzt diese zwei Aufträge und das eine, da gebe ich nicht ganz so viel Arbeit mit hinein, das hört man sozusagen, die Werkstatt Leha, die hört man diesem Stück ein bisschen an.
Jörn Florian Fuchs über die Premiere der Operette Der Göttergatte beim Leha-Festival in Bad Ischl, inszeniert vom Tenor Paul Schweinester. Nächste Vorstellung, die ist am Sonntag. Und Herr Fuchs, vielen Dank.
Sehr gerne.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Weiter geht's mit Teil 5 unserer Sommerreihe, in der wir Menschen fragen, wie sie Kultur genießen, ohne dafür Geld oder viel Geld zu bezahlen, weil sie es einfach gar nicht haben. Denn Kultur kostet eben auch Geld und schließt dadurch aus, auch wenn darüber selten gesprochen wird. Matthias Dell hat Martin Schmolze getroffen. Der Mann hat einen Weg gefunden, seiner Kinoleidenschaft zu frönen, trotz der sehr schmalen Rente. Und zwar mit so einer Art Flatrate.
Mein Name ist Martin Schmolze. Ich bin Rentner und 67 Jahre. Und bin seit 2011 in Berlin, war jetzt knapp 15 Jahre tätig im Kundenservice von Verteilnetzbetreibern. Das ist dann Dienstleister des Dienstleisters des Dienstleisters, entsprechend mikroskopisches Gehalt. Ich gehöre zu den Leuten, die von der Einführung des Mindestlohns profitiert haben. Angesichts schmalerer Einnahmen ist als kulturell interessierten Menschen Fokussierung angesagt. Kino idealerweise ein günstiges, wie das Zeughauskino, mit einem Jahresbeitrag von früher 90, heute 100 Euro. Das ist eine Flatrate letzten Endes. Und wenn das reguläre Ticket 5 Euro kostet und der Jahresbeitrag 100 Euro, rentiert sich das ja dann ab dem 21. Filmbesuch. Und der ist schneller erreicht bei entsprechendem Interesse, als man denkt. Und dann tendiert ja der Preis des einzelnen Kinobesuchs gegen Null. Und das freut einen natürlich als rechnenden Menschen. Ich kann das Loblied des Zeughauskinos singen und das Programm ist sensationell, tolle Retrospektiven, neue Ansätze auch mit Sammelfilme, Filmsammler, die da eingeladen werden. Privatleute sammeln 35mm Kopien, hier echte Kinokopien. Es ist eine Lust, ins Zeughauskino zu gehen, im normalen Saal, der allerdings wegen Restaurierung der Haustechnik gerade nicht so greifbar ist. Der hat etwa 180 Plätze. Jetzt sehen wir im Peibau tolle Architektur, aber das Ausweichquartier sind nur knapp 60 Plätze und da wird es immer eng und ausverkauft. Und mittlerweile bin ich Rentner und arbeite aber noch, aktiv Rentner, und habe als Ausweichmöglichkeit mehr das Kino des Filmmuseums Potsdam ausgeguckt.
Zurückbleiben bitte.
Potsdam war immer früher etwas die Hürde mit dem Karte BC noch zusätzlich. Und jetzt dank Deutschlandticket einfach einsteigen und dort der Austragungsmodus im Kino sind eine Freundschaftskarte für 20 Euro im Jahr, die dann für 5 Euro einen Kinoeintritt erlaubt. Normalpreis sind 8 Euro, das ist jetzt auch noch nicht rabiat. Und auch dort ein tolles Programm, das sind dann neuere Sachen immer wieder zu sehen.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Kultur ist ja nicht nur ins Kino gehen und ins Museum, sondern auch Lektüre. Ich lese gern eine Zeitung. Zeitungen sind auch nicht billiger geworden. Ins Museum, da ist ja dann der Museumssonntag, der eintrittfreie Sonntag, am ersten Sonntag des Monats, ideal gewesen. Der wurde ja weggekürzt. Esse bescheiden, dadurch auch gesund, dadurch bleibt mehr für kulturelle Belange.
Martin Schmolze spart sich seine Kinogänge und Kulturausflüge also auch vom Leibe ab. Matthias Dell hat ihn getroffen und morgen Samstag in unserer Sommerserie lernen wir dann Dorothea Mengel kennen, Verkäuferin der Stuttgarter Straßenzeitung Trottwa.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein Berliner Forschungsprojekt setzt künstliche Intelligenz ein, um von den Nationalsozialisten geraubte Kunstwerke leichter aufzuspüren. Laut Portal Art News hat das Jewish Digital Cultural Recovery Project sein Recherchetool Legacy Explorer um KI-Funktionen erweitert. Demnach werden so bislang 5 Archive mit Eigentumskarten, Fotografien und Dokumenten zu Kunstwerken und ihren früheren Besitzern durchsucht. Die KI scannt diese Unterlagen und verknüpft Informationen zum selben Kunstwerk oder Besitzer über verschiedene Archive hinweg. Bislang mussten Provenienzforscher die Datenbanken einzeln durchsuchen. Die Plattform soll auch Nachfahren von NS-Verfolgten helfen, den Weg geraubter Kulturgüter aus ihren Familien nachzuvollziehen. Im Rennen um einen Auslands-Oscar reicht die Schweiz in diesem Jahr einen dokumentarischen Film über den Gazakrieg ein. Das gab in Bern das Bundesamt für Kultur bekannt. En qui vit encore, zu Deutsch Wer lebt noch, lässt Filmemacher Nicolas Vadimov 9 Geflüchtete aus dem Gazastreifen vor einem abstrakten schwarzen Hintergrund ihre Geschichten erzählen. Für die Schweizer Auswahljury ist es ein Film, der direkt die Gefühle von Verlust, Entwurzelung und Zugehörigkeit anspricht, die alle Beteiligten teilen. Im Januar hatte die Doku bei den Solothurner Filmtagen den mit umgerechnet 64.000 Euro höchst dotierten Filmpreis der Schweiz gewonnen. Drei im März aus einem Museum bei Parma gestohlene Gemälde von Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir und Henri Matisse sind wieder aufgetaucht. Die italienische Polizei stellte die Werke nach monatelangen Ermittlungen bei einer Durchsuchung sicher. Wie der französische Figaro berichtet, wird ihr Gesamtwert auf mehr als 9 Millionen Euro geschätzt. Allein Cézannes Tasse, Plat de Cerise, Tasse und Teller mit Kirschen, wird mit 6 Millionen bewertet. Die Bilder waren Ende März aus der Fondazione Magnani Rocca gestohlen worden. Überwachungskameras zeigen, wie maskierte Täter durch ein Fenster eindringen und die Gemälde innerhalb von rund 3 Minuten von den Wänden nehmen. Wo die Werke gefunden wurden und wer hinter dem Diebstahl steckt, teilten die Behörden bislang nicht mit. Das Museum vermutet eine organisierte Verbrecherbande hinter der Tat. Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim ruft ein neues Festival ins Leben. Das West Eastern Divan Festival soll internationale Musiker in Berlin zusammenbringen, wie die Daniel Barenboim Stiftung mitteilte. Vom 11. bis 18. November 2026 sind 10 Konzerte in Berlin geplant, in der Philharmonie, im Pierre-Boulez-Saal und im Techno-Club Berghain. Neben Barenboim und seinem West-Eastern Divan Orchestra sollen unter anderem der Pianist Lang Lang, der Flötist Emmanuel Pahü sowie die Pianistin Kathleen Tack auftreten.
Unabhängiger Journalismus ist in der Türkei rar geworden. Laut Journalistengewerkschaft werden 95% der Medien dort staatlich kontrolliert und die wenigen standhaft regierungskritischen Redaktionen, die stehen unter erheblichem Druck, juristisch, politisch und natürlich auch wirtschaftlich. Als eine der letzten unabhängigen Stimmen im Fernsehen wurde im vergangenen Herbst der Sender Tele 1 geschlossen und seither staatlich verwaltet. Doch die Macher bleiben widerständig. Jetzt senden sie als Tele 2 aus dem Internet. Aus Istanbul berichtet Tina Fuchs.
Sie senden wieder. Ein befreundeter Radiosender hat ihnen Unterschlupf gewährt, den 14 Journalistinnen und Journalisten von Tele 1, einem oppositionellen Fernsehsender in der Türkei. Das war vor 9 Monaten, nachdem ihr Chefredakteur Merdan Yenalda verhaftet worden war und der Sender unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Yenalda steht jetzt im selben Verfahren vor Gericht wie Istanbuls Oberbürgermeister İmamoğlu, der Vorwurf Spionage.
Das ist völlig absurd und verhöhnt den Verstand der Menschen,
sagt der jetzige Chefredakteur.
Aber wir kennen das inzwischen, auch aus anderen Verfahren in der Türkei. Zuerst bestimmen sie die Menschen, die sie einsperren wollen. Die Regierung lässt sie festnehmen und erfindet danach eine Straftat. Das einzige Ziel war, die objektive und regierungskritische Berichterstattung von Tele 1 zum Schweigen zu bringen.
Tele 1 heißt jetzt Tele 2 und sendet im Internet. Die bekanntesten Gesichter des einstigen Oppositionssenders haben ihren Arbeitsplatz aufgegeben. Dort hätten sie nicht mehr frei berichten können. Unabhängiger Journalismus, das ist ihre Motivation. Auch wenn sie wissen, dass sie jetzt jederzeit verhaftet werden können oder die Lizenz gekündigt wird. Bei nicht regierungsnahen Medien sei das so, sagt der neue Chefredakteur von Tele 2. Aber für diesen Fall hätten sie einen Plan.
Tele 3 kuracağız.
Wir werden Tele 3 gründen, Tele 4, Tele 5, Tele 6. In der Türkei hat Oder TV 69 Mal seinen Namen geändert. Zumindest planen wir auf diese Weise weiterzumachen, denn wir wollen nicht unter die Kontrolle der Regierung geraten.
So senden sie jetzt täglich aus einem beengten, rasch eingerichteten Studio, das aber professionell modern aussieht. Schon nach der ersten Sendung hatten sie 100.000 Abonnenten. Moderator der Hauptnachrichten ist Murat Taylan. Ihr Schwerpunkt liege auf Berichterstattung über Themen der Opposition, auch über den Prozess gegen den früheren Chefredakteur. ob sie dabei Selbstzensur üben?
Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptieren Sie die Grenzen, die Ihnen von außen gezogen werden, und senden innerhalb dieser Grenzen mit vollständiger Selbstzensur. Oder Sie machen Journalismus, der alles in Kauf nimmt und diese Grenzen ablehnt,
sagt der oppositionelle Star-Moderator.
Wir machen keinen Journalismus auf Grundlage einer Drohung oder der Angst, dass etwas passieren könnte.
Die spärlichen Einnahmen aus Werbung, Abonnenten und Spenden langen für kleine Honorare an die Techniker, die Redakteure und Moderatorinnen aber arbeiten ohne Bezahlung. Wir führen diesen Kampf weiter, um den Geist von Tele 1 am Leben zu erhalten, um die Wahrheit zu vermitteln, ohne unseren Standpunkt aufzugeben. Und wir werden damit immer weitermachen, sagt Moderatorin Evren Özalkuş. Der Name ihrer Sendung bei Tele 2 heißt Die Wahrheit.
Aus dem türkischen Sender Tele 1 wird im Internet Tele 2, auch wenn die Regierung ihn zwangsliquidiert hat. Tina Fuchs berichtete aus Istanbul. Das Shiget-Festival ist eines der großen europäischen Musikfestivals in Budapest auf einer Insel in der Donau. Man sprach deshalb während der Ära Orban auch gerne von Shiget als Insel der Freiheit. Nun ist diese Ära ja zu Ende gegangen und das Shiget-Festival hat überlebt. Wirtschaftlich überlebt, denn tatsächlich stand es letztes Jahr hochverschuldet kurz vor dem Aus. Und dann hat der frühere Co-Gründer es von einem amerikanisch-britischen Eigentümer wieder zurückgekauft. Jörg Taschmann ist für uns vor Ort, so wie jedes Jahr seit 2007. Deutsche Stars sind es auch, etwa die Berliner Rapperin Ikki Mel. Und heute Abend stand auch Chiago auf der Bühne. Jörg, hallo erstmal.
Ja, schönen guten Abend.
Ich bin fast geneigt zu sagen, wir beide, du und ich, sind ein bisschen zu alt, um über Chiago und Ikki Mel zu sprechen. Aber wie war's denn?
Das ist nicht ganz falsch. Also die Generation, die da war, das sind definitiv die unter 30-Jährigen. Chiago selber ist 29 und auf der zweitgrößten Bühne auf dem Shiget-Festival wurde er sehr gefeiert von Besucherinnen und Besuchern. Er singt ja in einer Skimaske, ist ein Rapper aus Berlin-Wilmersdorf und sein bekanntester Hit ist wahrscheinlich Friesenjunge, den er heute in einer abgespeckten Version von sich gegeben hat. Otto Walkes war natürlich nicht mit nach Budapest gekommen. Der tauchte zuerst auf und dann hat er das Lied irgendwie nochmal gesungen. Und neben vielen Deutschen gab es auch viele Niederländer, aber auch Ungarn, weil wie er auf Englisch fragte, wie sagt man eigentlich Cheers in eurer Landessprache, da tönte es doch aus einigen Kehlen Eges Shigetre. Und der Auftritt von Ikki Mel war dann schon sehr, sehr besonders. Sie tritt eben mit Tanga und BH auf, hat sehr witzige Ansprachen auf Englisch gemacht, sang natürlich auf Deutsch und ihre Texte sind provokant. Es geht um Sex, Schlampen, Masturbation, peinliche Männer und auch um weibliche Selbstbestimmung, aber eben auch aus so einer puren Provokation heraus teilweise. Und sie sagte nicht nur einmal, dass sie in Deutschland nicht überall beliebt sei, weil sie zu viel Sex habe, zu viele Drogen nehme und generell einfach zu viel Spaß habe. Hören wir doch mal kurz in den Auftritt hinein.
Ja, Shiget mit Ikki Mel dieses Jahr ein Festival, Jörg, das ja schon von den großen Stars lebt, aber eben auch von Gegensätzen, von Entdeckungen. Wie war das dieses Jahr?
Also zu den Stars gehörten eindeutig Florence and the Machine, aber eben auch das amerikanische Duo 21 Pilots. Die machen so eine Art Stadionrock vor über 60.000 Zuschauern. Hier haben das Publikum zum Mitmachen und Mitsingen aufgefordert. Dazu eine ganz tolle Show aus Feuer, offenem Feuer und Feuerwerk. Also die sind da auch optisch in die Vollen gegangen. Zu den Entdeckungen gehörten Italienerinnen und Italiener. Giulia Mai beispielsweise, die in Italien gerade bei der Kritik sehr gefeiert wird, ein sehr schönes Konzert gegeben hat. Heute habe ich eine andere italienische Band gesehen, Martini Police. Das sind so Indie-Musik auf Englisch, auch sehr tanzbar, auch schön gemacht. Und aus Ungarn habe ich Irie Mafia entdeckt, die es schon sehr lange gibt hier in Ungarn, seit über 20 Jahren. Und zwar ist das eine ungarische Band mit zwei langen in Ungarn lebenden Schwarzen, die eine sehr funkige, tanzbare Musik macht. Und das ist schon herrlich, wenn die dann ebenso gut Englisch wie Ungarisch sprechen. Also es gibt eine Menge zu entdecken.
Shiget ist immer ein sehr internationales Festival gewesen, eben auch, was die Besucher und Besucherinnen betrifft. Gilt es weiterhin, vielleicht sogar noch mehr als früher, weil man jetzt da vielleicht wieder lieber hinreist?
Nun ja, vor allem Niederländer, Deutsche, Italiener und Franzosen waren immer stark vertreten. Ich habe aber auch viel mehr Ungarisch gehört als so in den letzten Jahren. Es hat einen Besucherrückgang gegeben. 2019, also im letzten Jahr vor Corona, kamen noch 530.000 Besucher. Im Vorjahr waren es dann schon 100.000 weniger. Dafür gibt es Gründe. Und der Leiter des Festivals, Károly Gerendai, hat mir dann auch im Interview erzählt, dass Sziget eben sehr viel mehr immer war als nur ein Musikfestival.
Wir haben es gesehen, sokan külföldről azért
viele Künstler treten ja auch auf anderen Festivals auf, auch in Deutschland. Wenn wir also wollen, dass die Deutschen trotzdem hierher kommen, müssen wir ihnen klar machen, warum es sich lohnt, die Stars und Künstler in Budapest zu sehen. Das Sziget Festival hatte immer eine besondere Identität. Es war eben nicht nur ein Musikfestival, sondern auch ein Urlaubserlebnis in Budapest. Ein Gemeinschaftserlebnis mit vielen kulturellen Höhepunkten wie Zirkus, Theater, Spielen. In den letzten Jahren waren die vorherigen Eigentümer der Meinung, dass vor allem bekannte Namen und Bands das Publikum anziehen und das Geld einspielen. Daher hat man die Finanzen so umgeschichtet, dass möglichst viel für die Bands übrig blieb, aber dadurch immer viel weniger Geld für alle nicht-musikalischen Angebote da war. So hatte das Festival einen Teil seiner Werte und auch an Glanz verloren.
Ist denn, Jörg, der Regierungswechsel in Ungarn gut für das Sziget Festival?
Es ist vielleicht noch zu früh, um das genau beurteilen zu können, aber die Organisatoren haben eben auch das Line-up natürlich fertig gehabt, bevor die Wahlen waren. Aber man kann eben jetzt ohne das Störfeuer der Regierung hier weitermachen. Und obwohl das Festival eben die staatliche Gelder bekommen hat und als Wirtschaftsunternehmen immer unabhängig bleiben konnte. Und Károly Gerendai hat mir eben auch gesagt, dass eben vielleicht jetzt wieder mehr Ausländer nach Ungarn kommen, weil die politische Lage sich eben verbessert hat und alle, die Orbán sehr kritisch gesehen haben, kommen jetzt vielleicht wieder gerne hierher. Also wir haben schon festgestellt, dass viele potenzielle Besucher aus dem Ausland darüber nachdachten, ob sie überhaupt zum Sziget fahren wollen. Von Ungarn war ein negatives Bild entstanden. Es gab hier gesellschaftliche Verhältnisse und Ansichten, mit denen viele nicht einverstanden waren. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass diese ablehnende Haltung bei vielen Menschen jetzt wieder verschwindet und dass Ungarn wieder attraktiver geworden ist.
Élmény, és az elmúlt években az utánam következő tulajdonosi kör és management pedig azt gondolom...
Ja, Jörg, du warst das letzte Mal zu den Wahlen im April in Budapest und wir haben ja auch in Fazit über die Euphorie im Frühjahr gesprochen und berichtet. Was ist dein Eindruck, wo steht denn Ungarn jetzt?
Ja, gerade das Fernsehen und die Medien sind richtig umgekrempelt worden. Im Staatsfernsehen wird jetzt über das Sziget berichtet. Das war in den Vorjahren nicht so. Zum Beispiel die Konzerte der ungarischen Bands werden dann auch gezeigt, teilweise auch live. Und ansonsten wartet man so ein bisschen Branchen wie die Musik- oder die Filmbranche auf neue Strukturen, auf neue Gelder. Da ist gerade ein großer Stillstand. Also es ist immer noch ein gewisser Optimismus da, dass es besser werden muss. Aber gerade steht vieles still. Zum Beispiel werden keine Filme gedreht. Also da muss man einfach abwarten, wie wichtig der Teaser letztendlich die Kultur hier in Ungarn sein wird.
Jörg Taschmann über das Sziget Festival in Budapest. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von und mit Arno Ozesek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dieses Lied, das am Sonntag vor 50 Jahren offiziell auf die Welt kam, ist ein »Wo warst du als Lied?« Wo warst du, als der Mensch den Mond betrat? Wo, als Gerd Müller das 2:1 gegen Holland schoss? Wo, als die Mauer fiel? Wo warst du, als du erstmals Dancing Queen hörtest? So lautet die Frage, die Thomas Stillbauer in der Frankfurter Rundschau aufwirft. Unsere persönliche Antwort, keine Ahnung, in unserer Kindheit erklangen nur christliche Lieder. Aber egal, später wurde vieles anders und heute finden wir es nicht unerfreulich, dass die FR 50 Jahre Dancing Queen feiert und zwar mit den Worten: Es war die Krönung. Dancing Queen tanzte auf den Nummer-1-Thron der Hitparaden in 16 Ländern. Spitzenreiter nicht nur in der schwedischen Heimat, in Deutschland und Großbritannien, sondern auch in Costa Rica und Simbabwe. Und einzige Charts Nummer 1 der Band in den Vereinigten Staaten. Mehr als 70 Coverversionen sollen später entstanden sein. Schon wie der Song beginnt. Gesang der Sirenen, ein kurzer Auftakt wie der triumphale Einzug auf eine Galabühne. D-Dur, A-Dur, U. Und dann setzt schon der Refrain ein. You can dance, you can jive, having the time of your life. Und so weiter. Sie haben die tanzende Königin sicher im Ohr. Dass demnächst die beste Zeit ihres Lebens anbricht, das verspricht, wenn auch nicht im Wortlaut, die AfD dem Wahlvolk in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, es müsse im September halt nur die AfD wählen. Angesichts der Erfolge dieser Partei wünschen sich viele ein Verbotsverfahren, wovon der Historiker Heinrich August Winkler indessen dringend abrät, wiederum in der FR. Die meisten Befürworter eines bundesweiten Verbots der AfD gehen davon aus, dass ein entsprechendes Urteil die Demokratie sicherer machen würde. Sie versprechen sich von einem Verbot offenbar auch einen erzieherischen Wert. Ich halte das für eine Illusion. Im Gefolge eines Verbots würden sämtliche Abgeordnete der AfD im Bundestag, in den Landtagen, in den Kreis- und Kommunalparlamenten ihre Mandate verlieren. Die Folge wäre eine tiefe Legitimationskrise der Demokratie und das besonders in Ostdeutschland. Neuwahlen in einer solchen Situation wären höchst riskant. Auf diese Weise die Demokratie festigen zu wollen, scheint mir ein Ausdruck von Wunschdenken. Heinrich August Winkler in einem doppelseitigen FR-Interview, dessen Lektüre wir Ihnen empfehlen. Welche Folgen ein Sieg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt hätte, das möchte der Berliner Tagesspiegel von Barbara Steiner wissen, der Direktorin der Bauhaus-Stiftung. Was das Bauhaus betrifft, ist einiges offen, denn die AfD ist nicht homogen, auch nicht in der Einschätzung des Bauhaus. Innerhalb der Partei gibt es durchaus moderate Ansätze, weil man künftig eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene anstrebt. Für andere ist Sachsen-Anhalt der Modellfall. Sie wollen hier den Radikalwechsel, den Umbau. Im AfD-Regierungsprogramm steht detailliert, was wir zu erwarten haben. Für meinen Bereich bedeutet das nichts Gutes, weil sich der Kulturbegriff stark verengt. Vieles hat dann keinen Platz mehr. Es geht darum, die Idee einer deutschnationalen, völkischen Kultur zu befördern. Barbara Steiner, Direktorin der Bauhaus-Stiftung im Tagesspiegel. Vom Bauhaus zum Haus des verstorbenen Philosophen Jürgen Habermas, das gerade als bedeutendes Zeugnis des Übergangs vom Neofunktionalismus der Nachkriegsmoderne zur Postmoderne unter Denkmalschutz gestellt wurde. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt Matthias Pfeil, Bayerns oberster Denkmalschützer, dass in den Entwurf des Hauses, das Erstlingswerk der Architekten Heinz Hilmer und Christoph Sattler, auch Ideen von Habermas selbst eingeflossen sind. Der Begriff der Vernunft war wichtig in Habermas Denken. Und Vernunft ist der Schlüssel zu diesem Gebäude. Es hat Bezüge zu anderen Gebäuden, unter anderem von Le Corbusier, der ja auch so gedacht hat. Aber im Gegensatz zu den Häusern von Le Corbusier ist das Haus von Habermas bewohnbar, lacht. In dem Gebäude kann man in drei Dimensionen erleben, wie Habermas gedacht hat. Es ist im Sinn der Allgemeinheit, dass das bewahrt bleibt. Matthias Pfeil in der Essenz. Und das war es fast. Wir werden Ihnen hier nicht empfehlen, am Wochenende Drogen zu konsumieren, möchten aber auch nicht verschweigen, dass Gianna Nannini im Interview mit der Welt am Sonntag bekennt, ich finde, der beste Rausch entsteht durch Wein.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.